auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und wir wollen die Einladung, die wir gerade gehört haben, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Ich möchte gern beten, ja, dass wir dich als unseren guten Hirten wissen und gewiss sein dürfen, du bist mit uns. Du warst mit uns in den vergangenen beschwerlichen Wochen, in der Mühsal dieser vergangenen Wochen. Und du bist bei uns auch jetzt und du wirst bei uns sein in der neuen Woche. Vielen Dank und hilf uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass du da bist und dass wir uns dir anvertrauen können. Danke, dass du jetzt deinen Tisch für uns gedeckt hast und dass wir an deinem Tisch satt werden. Amen. Es war noch vor Corona. Da war ich hier zur Bibelstunde mit dem Thema Mach dir keine Sorgen, vertraue. Und ich sehe noch, wie die Zuhörer vor mir saßen und genickt haben. Ja, es ist gar nicht so einfach zu vertrauen. Es ist manchmal ganz schön schwierig, sich keine Sorgen zu machen. Das war schon vor Corona schwierig und mit Corona ist es noch mal schwieriger geworden. Für viele ist diese Kontaktsperre sehr, sehr mühsam und schwierig, damit zurechtzukommen. Für viele Eltern, die zu Hause arbeiten müssen und gleichzeitig ihre Kinder betreuen oder beschulen müssen, ist eine große Herausforderung. Für die, die einen Betrieb oder eine Einrichtung leiten, ist es unglaublich schwierig, das Leben neu zu organisieren und alles neu zu durchdenken. Wie muss man denn jetzt was unter diesen Bedingungen machen? Wir können nicht mehr auf unsere Routine zurückgreifen. Wir müssen alles neu erfinden. Das ist sehr mühselig. Ich kriege es mit bei vielen, für die wirklich sehr viel arbeiten müssen deshalb. Und sehr mühselig und angestrengt sind. Und wir alle sind eingeladen. Wir sind alle betroffen von dieser Krise. Jeden trifft es zwar anders und jeder kann auch anders mit umgehen, aber betroffen sind wir alle in gleicher Weise. Und herausgefordert. Herausgefordert zum Vertrauen. Ich bin dieser Frage nochmal nachgegangen, warum ist denn so schwierig zu vertrauen? Und ich habe fortlaufend in der Bibel gelesen, das Alte Testament, habe am Jahresanfang angefangen, so Altes Testament zu lesen. Und da ist mir aufgefallen, Gott wirbt immer für das Vertrauen. Und den Menschen gelingt es mal zu vertrauen, aber es gelingt häufig auch nicht. Warum ist es denn so schwer? Warum ist es so schwer, sich keine Sorgen zu machen? Und so beim Durchlesen sind mir zwei Dinge aufgefallen. Es wohnt nicht nur die Möglichkeit des Vertrauens in unserem Herzen, sondern das Misstrauen wohnt auch in unserem Herzen. Die Möglichkeit zu misstrauen haben wir genauso, wie wir die Möglichkeit zu vertrauen haben. Und wir wissen es von Anfang an in der Bibel, können wir das beobachten. Und ich habe mich gefragt, warum war denn das für das Volk Israel so schwer? Sie haben doch so oft erlebt, dass Gott treu ist, dass er mächtig ist, dass er sie lieb hat, dass er sie nicht im Stich lassen wird. Und trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo sie Gott einfach nicht vertraut haben. Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Mir kommt es bekannt vor. Mir fällt es auch immer wieder schwer. Und da habe ich beobachtet, Meistens sind dann zwei Dinge nicht klar in solchen Situationen. Das eine, ja. Ja, ich muss wahrscheinlich näher da dran gehen, oder du schellst lauter. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Und tun Sie das ruhig, wenn ich wieder leiser werde. Einfach ein Handzeichen, dann weiß ich. Danke. Also, wenn wir uns schwer tun mit dem Vertrauen, wenn das Misstrauen gewinnt in unserem Herzen, dann sind uns zwei Dinge nicht klar. Das eine, wer wir sind. Und das zweite, wer Gott ist. Das fiel mir beim Volk Israel auf und das fällt mir bei mir auf. Jetzt wenden wir uns dem Wochenspruch nochmal zu. Kannst du den nochmal einblenden? Ja, danke schön. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich habe hier den Luthertext gewählt. Ich lese nachher mal noch eine andere Übersetzung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine Einladung. Und wir wollen jetzt mit dem nächsten Lied diese Einladung annehmen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Für mich war es wichtig, mal zurückzublättern, in welchem Kontext steht, in welchem Zusammenhang steht denn diese Einladung, die Jesus hier ausgesprochen hat. Und wenn wir die letzten Kapitel zurückblättern, nach der Bergpredigt, zuerst hatte Jesus seine Jünger um sich versammelt, in der Bergpredigt, da dieser macht euch keine Sorgen zum Beispiel, und gleich danach kam ein Aussätziger zu Jesus und sagte: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagte, sei geheilt. Dann kam in Kapernaum jener römische Hauptmann und hat für seinen Soldaten gebeten, dass Jesus ihn heilen möge. Und Jesus sagte zu ihm, du kannst nach Hause gehen, wie du geglaubt hast, so ist es geschehen. Und später erlebten sie, wie Jesus wie Jesus die Schwiegermutter heilte. Und viele andere, in Kapitel 8 und 9 sind noch viele andere Heilungen, die die Jünger miterlebten. Also sie erlebten ganz viele Situationen, wo Menschen vertraut haben, und auf dieses Vertrauen ist auch was passiert. Das hätte sie doch ermutigen müssen. Aber dann, was passiert dann? Sie kommen mit ihrem Fischerboot in einen Sturm. Die Geschichte kennen wir alle sehr gut. Und dann, ja, dann kriegen die Angst und fangen an zu schreien. Herr, hilf uns! Und Jesus sagt, was seid ihr so kleingläubig? Habt ihr kein Vertrauen? Vertraut ihr mir immer noch nicht? Jetzt habt ihr doch so viele Situationen miterlebt. Habt meine Kraft erlebt. Und jetzt vertraut ihr mir nicht, wenn ihr durchgeschüttelt werdet und wenn schwierige Situationen da sind? Also, das zeigt mir, Vertrauen haben wir nicht, das ist nicht eine Entscheidung einmal, ich vertraue und dann habe ich immer Vertrauen. Treffe nicht ein für alle Mal eine Entscheidung und dann läuft es mit dem Vertrauen, immer. Nein, wir sind immer wieder neu herausgefordert. Die Jünger damals und Sie und ich heute. Wenn wir dann weiterblättern im Matthäus-Evangelium, dann kommen wir zu Matthäus 10. Und das ist ein sehr intensives Kapitel, wo Jesus seinen Jüngern sagt, was ihr Auftrag sein wird. Er beruft die Jünger, gibt ihnen einen Auftrag und sagt ihnen unbeschönigt, was auf sie zukommen wird. Schwierigkeiten werden auf euch herauskommen, Herausforderungen. Er macht ihnen deutlich, mit mir unterwegs zu sein, ist nicht einfach so einfach. Da seid ihr herausgefordert. Schwierigkeiten kommen auf euch zu und die vermeintlichen Sicherheiten, die ihr euch im Leben aufgebaut habt, die tragen eventuell gar nicht. Also er schenkt seinen Jüngern reinen Wein ein. Er verspricht ihnen kein harmloses, problemloses Leben, wo es immer schön glatt läuft, sondern sagt ihnen von vornherein, es wird herausfordernd werden. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, was mir noch nie so aufgefallen ist beim Durchlesen dieses Kapitels, er erinnert sie wieder an die Spatzen von der Bergpredigt. Wisst ihr denn nicht, dass die Spatzen, die ja so klein sind, dass die so wertvoll sind, dass kein einziger von ihnen vom Himmel fällt, ohne dass es mein Vater im Himmel nicht merkt? Und eure Haare sind sogar gezählt auf eurem Haupt. Also da macht Jesus den Jüngern ganz klar, wie wertvoll sie sind. Ihr seid wertvoll. Und ihr habt Würde. Ich würdige euch, in diesen Auftrag anzunehmen. Und ich gebe euch Würde für diesen Auftrag. Ja. Diese Würde haben wir eigentlich schon immer. Denn Gott hat gesagt, ihr seid mein Ebenbild. Jedes Geschöpf Gottes, jeder Mensch trägt Gottes Ebenbild. Und das ist Würde. Das ist Wert. Und an diesem Wert und an dieser Würde, sagt Jesus, sollt ihr euch erinnern. Und orientieren. Jesus kannte doch seine Jünger und er wusste doch genau, dass die sich bei der nächsten Gelegenheit miteinander vergleichen und messen werden. Wer ist mehr? Wer ist besser? So wie wir Menschen genauso. Wir versuchen immer wieder unseren Wert über andere Dinge zu sichern. Über das, was wir leisten, über das, wie wir aussehen, über das, was andere Menschen von uns sagen, über das, was unsere Eltern über uns einmal gesagt haben. Da hat das kleine Kind kapiert, aha, wenn ich das und das mache, dann geben mir meine Eltern Wert. Und das behalten wir in der Regel bei, ganz unbewusst. Und so sind wir immer wieder dabei, unseren Wert zu sichern. Und Jesus sagt ihnen hier, euer Wert ist dadurch begründet, dass ihr Geschöpfe Gottes seid, dass ihr Gottes Ebenbild tragt. Ja, Würde und Vertrauen, das habe ich verstanden, das hängt wohl sehr eng zusammen, dass ich mir meiner Würde bewusst bin, dass ich mir meines Wertes bewusst bin, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich weiß, wer Gott ist. Jetzt würde ich vorschlagen, singen wir das Lied Anker in der Zeit. Es gibt bedingungslose Liebe. Das haben die Jünger auf dem Weg mit Jesus sehen lernen, kennenlernen können. Und sie mussten sich wahrscheinlich immer wieder sagen und wir müssen es uns auch immer wieder sagen, es gibt bedingungslose Liebe. Das Lied hat uns sehr schön vor Augen gemalt, was es alles gibt, was wir alles haben, wozu wir Zugang haben, was wir für uns nehmen dürfen, in Anspruch nehmen dürfen. Wir wissen das alles. Und doch gibt es Situationen, in denen es schwerfällt, uns darauf zu verlassen, uns darauf zu vertrauen, weil das Misstrauen gibt es eben auch. Und das Böse oder der Böse hat offensichtlich Interesse, uns mit diesem Misstrauen immer wieder durcheinander zu bringen. Und dieses Misstrauen hat viele verschiedene Gesichter. Es schiebt gern mal die Angst vor, den Zweifel, die Selbstzweifel oder kritische Fragen. Und es ging mir auch bei der Vorbereitung von der Bibelstunde so, dass mich immer wieder Selbstzweifel überfallen haben und gedacht habe, was will ich diesen Menschen, die vor mir sitzen, die so viel Lebenserfahrung haben im Glauben, was will ich denen erzählen vom Vertrauen? Oder werden die verstehen, was ich ihnen sagen will? Also Selbstzweifel, die sind immer wieder da präsent, mindestens bei mir. Sorgen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich übe mich immer wieder da drin und es ist wirklich ein Übungsfeld für mich. Ich kann nicht sagen, das kann ich, sondern ich übe mich da drin, wenn sich diese angstvollen und sorgenvollen Gedanken in mir breit machen wollen. Wenn ich überall nur Schwierigkeiten sehe und dann kommt man so richtig in Unfrieden. Wenn ich mit nichts zufrieden bin, mit mir nicht und mit der Welt nicht, mit denen, die um mich rumleben, nicht, weil nichts gut genug ist, perfekt ist. Wenn innere Stimmen mich anklagen und mir sagen, das genügt nicht, das ist nicht gut genug, was du da gemacht hast oder wie du das gesagt hast oder was auch immer. Oder wenn ich ständig nach dem Warum frage, warum lässt Gott denn das jetzt zu? Er weiß doch, dass wir. Und warum jetzt das auch noch? Wenn ich nichts Gutes erkennen kann an dem, was mir widerfährt. Oder wenn mich meine Fehler anklagen und ich mir selber nicht vergeben kann. Dann übe ich mich da drin, mal einen Stopp einzulegen. Und mit mir, mit meiner Seele anfange zu klären, was passiert denn da gerade? Was ist denn da los? Das ist sozusagen der Moment, wo Jesus sagt, komm her zu mir mit deiner Mühsal, mit deinen Nöten, mit deiner Last, mit deinen Fragen und Sorgen. Komm her zu mir. Unter welcher Last leidest du denn gerade? Was macht dir denn Mühe? Was quält dich denn? Und dann muss ich mir auch wieder die zwei Dinge klären. Wer bin ich denn? Wenn ich in der Vorbereitung von der Bibelstunde nicht vorwärts komme, wer bin ich denn dann? Oder wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe und jemand anders sagt, das ist aber nichts oder so, Wer bin ich denn dann? Wie betrachte ich mich dann? Sehe ich mich dann noch als wertvoll, als von Gott Geliebte, als das Ebenbild Gottes, das Würde hat, das Wert hat? Im Wort Gottes gibt es ganz viele Wahrheiten, die über unserem Leben ausgesprochen sind. Und es ist gut, wir befassen uns mit denen. Was sagt die Bibel denn, wer wir sind? Und es lohnt sich das mal, sich ein paar Dinge aufzuschreiben. Was sagt die Bibel, wer wir sind? Ich habe jetzt schon ein paar genannt, aber da gibt es noch mehr. Du bist das Licht der Welt, du bist Salz der Erde, du bist die Gesegnete, du bist, ja, vielleicht habe ich bei Ihnen was angestoßen, wo Sie da weiter drüber nachdenken wollen und können. Und das andere, dass ich mir klar mache, wer ist denn Gott? Ich habe doch schon so oft erlebt, dass er zu mir steht. Ich habe seine Treue erlebt. Dann wird es doch auch jetzt so sein, auch wenn es jetzt vielleicht schwierig ist, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie es ausgehen wird, wie die Dinge hinauslaufen werden. Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe doch seine Treue schon erlebt. Also diese zwei Fragen gilt es immer wieder zu klären. Und ich habe es von einem Theologen gelesen, der hat es auf einen sehr guten Punkt gebracht. Er sagt, ich bin ein begrenztes Geschöpf eines unbegrenzten Schöpfers. Ich habe Grenzen, das ist wahr, aber Gott hat keine Grenzen. Und auf ihn bin ich angewiesen. Ich bin eine auf Gott angewiesene. Und ja, ich bin, wer bin ich? Und wer bist du, Gott? Im Grunde ist es auch das, was der Psalmbeter im 121. Psalm macht. Er war auf der Wallfahrt in Jerusalem oder er geht gerade, das weiß man nicht so genau, ob es vorher oder nachher war. Er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Ja, in den Bergen Judäas, da waren vielleicht wilde Tiere, da waren Räuber, das wissen wir ja von dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass das nicht so, und es war Wüste, es war wenig Wasser, es waren unwegsame Wege, es war beschwerlich, in diesen Bergen Judäas unterwegs zu sein. Und er betet, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels, und da dürfen Sie gerne Ihren eigenen Namen einsetzen, siehe, mein Hüter schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Wir haben in den Psalmbetern viele Beispiele, wo Menschen genau in dieser Situation sind, herausgefordert und nicht wissen, wie sie die Herausforderung bewältigen sollen. Und dann beten sie, beruhigen ihre Seele, sind im Zwiegespräch mit ihrer Seele und klären für sich, wer bin ich und wer ist Gott? Ich kann mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie hier sitzen, Sie auch gewisse Herausforderungen von der nächsten Woche so im Nacken haben. Dass es Dinge gibt, die Ihnen gerade viel Sorgen machen. Und ich habe gedacht, ich lese Ihnen jetzt diese Einladung Jesu nochmal und wir hören dann eine Klaviermusik dazu und Sie können dann über diese Sorge, die Ihnen so im Nacken sitzt, das, was Sie gerade so beschäftigt, einfach mal klären mit diesen zwei Fragen, die ich Ihnen mitgegeben habe. Wer bin ich und wer ist Gott? Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Vielleicht können Sie das auch heute Abend oder morgen früh nochmal bedenken und mitnehmen in Ihre Woche, was Ihnen gerade durch den Sinn gegangen ist. Vielleicht sind Sie aber auch noch gar nicht ganz fertig geworden mit Klären. Dann haben Sie ja zu Hause auch nochmal die Gelegenheit dazu. Ich möchte jetzt noch auf den Schluss eingehen von dieser Einladung, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Da gibt Jesus zum Schluss noch ein Bild mit. Ein Bild, das den damaligen Zuhörern eindrücklich war, das wir aber gar nicht so gut verstehen. Die Älteren vielleicht unter uns, die auf dem Dorf aufgewachsen sind mit der Landwirtschaft, die wissen vielleicht noch, was ein Joch ist. Ein landwirtschaftliches Gerät, könnte man sagen. Wenn man einen großen Wagen hatte, vor den, oder ein landwirtschaftliches Gerät hatte, vor den zwei Tiere gespannt werden mussten, dann war das sehr schwierig, dass die im Gleichschritt laufen und dass die nicht in verschiedene Richtungen gehen. Und deswegen hat man denen ein Joch aufgelegt, so ein Holzbügel, der war schön geformt, dass es halt da gepasst hat, für die Kuhköpfe oder Ochsenköpfe. Und in dieses Joch wurden die eingespannt. Oh, das ist vielleicht schon ein bisschen unbequem, weil da kann man sich dann nicht mehr so toll bewegen. Aber das gibt Sicherheit. Da kann man dann in den Gleichtritt kommen. Und da geht man auf dem gleichen Weg. Das heißt, wenn Jesus dieses Bild gebraucht, dann sagt er eigentlich so viel wie, du, ich lade dich in mein Team ein. Wir zwei sind Teamgenossen. Wir zwei bilden ein Team. Und alle, die in einem Team arbeiten, die wissen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, ein Team zusammenzuhalten und dass ein Team in die gleiche Richtung geht. Und da wäre so ein Joch manchmal ganz geschickt. Aber ja, dann muss man halt Absprachen treffen. Und ganz ehrlich, ich kenne manche Menschen, mit denen möchte ich nicht unbedingt in einem Team sein müssen. Mit denen möchte ich nicht unbedingt zusammenarbeiten müssen. Die schätze ich zwar, aber ich weiß, die haben ein ganz anderes Tempo als ich. Die eilen mir voraus oder die sind vielleicht langsamer als ich. Oder die haben so andere Werte, das würde nicht zusammenpassen, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn uns jemand in so ein enges Team einlädt, in diese Jochgemeinschaft, dann ist es echt eine Ehre. Weil wenn Jesus sich mit uns so zusammenspannt, wie in einem Joch, das heißt, Jesus ist bereit, mit mir zusammen, so eng zusammenzuarbeiten, sich an mein Tempo anzupassen, meine Fähigkeiten, meine Werte zu schätzen und an meiner Seite zu bleiben, auch wenn ich mal aus dem Tritt komme oder wenn ich anfange zu bocken und sage, da will ich jetzt nicht weitergehen. Jochgemeinschaft heißt, wir gehören zusammen und wir gehen da miteinander. Wir stehen das zusammen durch. Also was für eine Würde, dass Jesus uns einlädt in diese Jochgemeinschaft, in diese Zusammenarbeit mit ihm. Wir müssen keinen Weg allein gehen, wir können immer mit ihm zusammengehen, in einer Jochgemeinschaft. Nehmen wir das Bild mit? Und ganz zum Schluss möchte ich Sie auch mit einem Bild entlassen, so wie Jesus es getan hat, mit einem Bild, das mehr aus unserer Zeit stammt. Meine zwei Schwestern, mit denen ich zusammenlebe, die demonstrieren das. Wir müssen deswegen auch keinen Mundschutz aufsetzen, weil wir in einem Haushalt sind. Also, wenn Sie jetzt nachher nach Hause fahren, Sie steigen in Ihr Auto ein und was ist Ihr erster Griff? Der Sicherheitsgurt, oder? Ja. Denn Sie wollen ja geschützt an Ihr Ziel kommen. Und ich denke, dass Gott uns auch einen Sicherheitsgurt eingebaut hat in unserem Herzen. Unser Schöpfer hat uns einen Haltegurt eingesetzt, mit dem wir gesichert sind. Aber wie ist das mit dem Sicherheitsgurt? Wenn man nicht benutzt, dann nützt er halt nichts. Am Anfang haben wir uns da schwer getan, uns daran zu gewöhnen und sind ab und zu mal ohne gefahren, aber in der Zwischenzeit ist das, glaube ich, schon so automatisch, man greift dahin. Und vielleicht ist das ein Bild, das Sie begleitet. Also das Erste, was uns hält, ist die Würde. Das habe ich versucht, Ihnen heute klarzumachen, mitzugeben. Und die Würde, wir sind gewürdigt, wir sind wertvoll in Gottes Augen. Dass uns dieses Wissen hält, dass wir uns es immer wieder bewusst machen. Die Würde, das gehört zu unserem Haltegriff. Und das Zweite, also das ist der untere Teil des Sicherheitsgurts. Und der obere Teil, können Sie es lesen? Vertrauen, genau. Ich muss darauf vertrauen, dass ich Würde habe und dass Gott sich zu mir stellen wird, dass Gott treu ist. Wenn ich das alles nur weiß, aber mich nicht anschnalle, dann nützt es halt nichts. Entschuldigung, aber so ist's. Also, immer wenn Sie ins Auto einsteigen und den Sicherheitsgurt nehmen, dann kann Ihnen das einfallen. Ich habe Würde, ich bin Gottes Ebenbild. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Und alles, was Sie in der Bibel gefunden haben, was die Bibel sagt, wer Sie sind, das gehört zum unteren Teil vom Sicherheitsgurt. Und das obere, darauf will ich vertrauen. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie so durch die kommende Woche gehen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir dein Ebenbild sind und dass du uns so viel Wert und Würde gibst, dass du mit uns zusammenarbeiten möchtest. und hilf uns, dass wir in unserem Alltag uns immer wieder die Zeit nehmen zu klären, wer bin ich denn und wer ist denn mein Gott? Und dass wir so durchs Leben kommen, durch die schwierigen Situationen, durch die Herausforderungen, durch die Ängste, durch die Sorgen, durch die Zweifel, durch die Nöte. Danke, dass du uns begleitest. Amen. Ich habe in der Corona-Zeit, da war plötzlich ein bisschen mehr Zeit da, da bin ich nochmal auf Bonhoeffer gestoßen, auch weil das ja 75 Jahre her ist, dass er hingerichtet wurde, kam ein Film über sein Leben. Und das hat mich auch nochmal bewegt, über sein Leben nochmal nachzulesen. Und es hat mich schon sehr beeindruckt, wie dieser Mann in schwieriger Zeit, das war auch eine Krisensituation, ein Ausnahmezustand, den man mit unserem wahrscheinlich gar nicht vergleichen kann, aber dennoch, es war ein Ausnahmezustand. Und wie dieser Mann sich dadurch vertraut hat, auch immer wieder, indem er sich bewusst gemacht hat, wer bin ich und wer ist mein Gott? Und er hat uns dieses Vermächtnis verlassen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Gut, jetzt entlasse ich Sie mit dem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaut liebevoll auf dich und deinen Weg und begleitet dich und will immer an deiner Seite sein. Er segne dich mit Frieden im Herzen und mit einem getrosten und frohen Blick auf dich. Amen.